Kritiken, Feedback, Lob, Glück, was auch immer. Und jetzt möchte ich gerne meine vier Herren hier auf die Bühne bitten, denn wir werden ein kleines Arbeitgeberpanel haben. Wir gucken uns jetzt mal Männer an, vier Männer, die Projekte und Business-Geschäfte betreiben, in denen sie eben Opfern von Menschenhandel nicht nur eine Chance geben, sondern eine Ausbildung, eine Zukunft, ein Leben und ihre Würde zurück. Deshalb, meine Herren, bitte hier rauf aufs Podium. Bitte, wo auch immer Platz ist, in der Mitte, das nehme ich. Übersetzung, richtig, guter Stichpunkt. Wir haben nämlich einen Herrn hier auf dem Podium, der wird Englisch sprechen. Wer also jetzt eine Übersetzung braucht vom Englischen ins Deutsche, möge sich bitte hinten die Headsets holen. Wer nichts braucht, wer braucht? Ja? Okay, gut. Wunderbar. Dann setze ich mich mit meinen schlauen Zetteln zu den Herren und mit meiner Slido-App für später. Und hoffe, wir sind alle hier gut ausgeleuchtet. Sehen Sie unsere Augen und unsere Gesichter? Ja? Gut. Wunderbar. Dann möchte ich gerne erstmal eine kurze Vorstellungsrunde unserer Herren vornehmen. Ich mach das mal selber ganz kurz und knackig, aber keine Sorge, auch die Herren dürfen noch etwas zu sich sagen. Ich fange hier drüben an mit Marijn Wegler, ist da Wegler. Wie spricht man deinen Nachnamen eigentlich aus? How do you pronounce your second name?
Fechter.
Fechter. Marijn Fechter aus Amsterdam. Marijn ist einige von euch waren in der Oktoberveranstaltung, in der Novemberveranstaltung hier, gell? Wer war da? Wer war im November da? Oh, das sind ganz viele. Ihr kennt die Kollegin von Marijn. Ihr kennt die, wie heißt sie?
Doge.
Und zwar ging es da im November um das Restaurant Dignità. Erinnert ihr euch, ja? Das Restaurant Dignità, ein Brunch-Restaurant in Amsterdam, ein Projekt, was eben ein Social Entrepreneurship Projekt ist. Es geht darum, Frauen in Arbeit zu bringen, die dort in diesem Café eine Ausbildung erfahren. Und Marijn wird uns dazu berichten und Einblick geben eben in, wie das gemacht wird und was es für Effekte hat. Marijn kommt also aus Amsterdam zu uns und zwar auch noch mit der Neuigkeit, dass seit zwei Wochen, seit Anfang April, ein zweites Café Dignità dort eröffnet hat, das also Frauen, die in der Prostitution waren oder auch noch sind, den Ausstieg ermöglicht und den Einstieg in ein anderes Leben und in ein Leben voller Ausbildung und Job und Widmung für einen Beruf doch möglich ist. Ja, also Marijn. Ja. Marijn hat also die Webseite Not For Sale. Wir werden uns nachher auch einen kurzen Clip noch dazu angucken. Und da ist auch dieses Café Dignità sehr gut beschrieben. Dann habe ich hier zu meiner Linken den Ben. Benjamin Walker oder Walker?
Walker eigentlich.
Walker. Benjamin Walker kommt aus Stuttgart zu uns, ist bei Esther Ministries, ne? Stuttgart ist es, ne? Und ist hier, ist eigentlich jetzt kein Unternehmer in dem Sinne, sondern ist hier richtig mit dem GIPS-Programm zugange, richtet seinen Fokus auf Info und Information und Identifikation eben von Opfern, ist da zuständig. Davor ist er bei Mission Freedom in Hamburg gewesen und bringt uns eine Erfahrung mit von einer Frau, die bei OBI untergekommen ist. Mehr dazu später von Ben. Wir haben hier David Jesse, wie spricht man dich aus, David?
Im Deutschen Jesse.
Jesse, David Jesse. Und ich fand es so nett, weil ich habe nämlich auf seinem LinkedIn-Profil geschmult und habe da festgestellt, dass er tatsächlich in seiner beruflichen Laufbahn angibt, die wichtigste Rolle von allen, Ehemann und Vater. Yeah. David Jesse ist Social-Media-Entrepreneur. Er engagiert sich schon seit langem in Anti-Trafficking, also Menschenhandelsbekämpfung-Initiativen. Und worüber uns heute berichten wird, ist sein Made in Freedom-Unternehmen. Das ist ganz witzig. Guck mal auf die Webseite, findet man T-Shirts, Kissen, Taschen, alles eine Textildruck, also Textildruck. Ne? Man druckt Online-Textil, Bedruckungen in auch verschiedensten Dingen. Du wirst uns mehr davon erzählen. Social Entrepreneurship. Und dann haben wir einen, wie soll ich sagen, unseren Karl Maria Kinski. Einen ganz bunten Hund, darf ich das so sagen? Unser Karl Maria Kinski, da habe ich mir einen ganz besonderen Satz rausgeschrieben. Ich muss ihn gleich mal finden. Nämlich auch von seinem LinkedIn-Profil. Karl, ich habe da gefunden, mein Credo. Der Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität beginnt mit der Vernetzung all jener, die täglich dagegen in die Schlacht ziehen. Ja. Karl Maria Kinski ist wirklich ein sehr interessanter, du hast eine sehr interessante Geschichte. Wir haben es nämlich mit einem verdeckten Ermittler zu tun. Also er war mal verdeckter Ermittler. Du bist jetzt aus gutem Grunde, weil nämlich einige deiner Identitäten aufgeflogen sind oder aufzufliegen drohten, auch aus diesem Business ausgeschieden. Was Karl Maria Kinski macht, ist, er arbeitet seit sehr langen Jahren mit Business Intelligence. Also er hat den Fokus auf Sicherheit. Ein zutiefst christlich verbundener Mensch, deine Mutter war, glaube ich, Missionarin, ist er eigentlich ein Jurist, sehr trockene Materie zunächst geworden, ist ins Finanzwesen eingestiegen und hat sich aber sehr rasch schon mit Informationen, also noch lang bevor Google das wurde, was Google heute ist, gab es so Informationen und Sicherheit und IT-Strukturen sicher machen, Konzerne sicher machen. Das war so sein Punkt. Er hat in Österreich, du lebst heute nicht mehr in Österreich, glaube ich, in Spanien, ne? So wie ich das weiß, aber in Österreich hattest du die größte Gruppe für Sicherheitsanlagen, also die größte Gruppe im privaten Sektor für Sicherheitsanlagen, Sicherheitsnetzwerke begründet und warst eben in dieser Zeit auch als Leiter für Ermittlungen und als verdeckter Ermittler unterwegs. Ihr habt Anlagebetrug auch aufgedeckt, also du hast auch zusammengearbeitet mit den staatlichen Institutionen, sozusagen, wie soll ich sagen, ein bisschen Sex and Crime, ja? Also mit Kriminalität hattest du zu tun als... logisch, immer. Und bei unserem Business sowieso. Du bist aber jetzt hier als, wie soll ich fast sagen, braver Privatmann oder braver Mann, nicht mehr im verdeckten Ermittler sein. Du hast dich sehr engagiert auch und engagierst dich zum Thema Anti-Trafficking. Betreibst hier in Berlin ein Café auch, in dem Opfer von Menschenhandel Ausbildung finden oder Arbeit finden. Bevor ich jetzt lange selber labere, möchte ich aber ganz gerne mal wissen, warum habe ich es eigentlich hier mit vier Männern zu tun auf dem Podium, wo doch eigentlich Menschenhandel immer so eine Frauensache ist. Ihr kennt das doch, Menschenhandelskonferenzen, Zwangsprostitution, Teilnehmer, Podium, was auch immer, meistens Frauen. Außer es geht um die harten Jungs, eben Polizei, Staatsanwälte, dann sind da Jungs. Wir haben es aber hier mit Männern zu tun, die ein Business betreiben oder Möglichkeiten eröffnen, Frauen, die Opfer von Zwangsprostitution geworden sind, Möglichkeiten zu schaffen für die Zukunft. Warum tut ihr das eigentlich? Was ist die Mission dahinter, die Vision? Was sind eure Werte dahinter? Muss jetzt nicht Heeres sein, aber warum tut ihr das, was ihr tut? Was treibt euch da? Karl, darf ich gleich bei dir anfangen? Ich halte das Mikro.
Eh besser. Ich bin kein sehr öffentlicher Mensch, war ich immer sehr ungern, bin lieber weg. Kann nur sagen, dass der Grund, warum ich das mache, eigentlich eine logische Schlussfolgerung meiner langjährigen Tätigkeit ist. Mit meinem Ausstieg war das zu Ende und über meine Kirche in Berlin, wo ich noch war, bis ich nach Spanien ausgewandert bin, bin ich angesprochen worden von einer jungen Dame, die es nicht anders hätte wissen können. Also sie wusste gar nicht, wer ich bin. Sie hat nur gewusst, dass wir dieses Restaurant haben. Also sie kannte meine Geschichte nicht, sondern sie wusste nur vom Restaurant und hat mich dann eigentlich ziemlich spontan auf das Thema angesprochen und hat gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, dass ich die Frau quasi in Orbit bringe und dass ich ihr eine Arbeit gebe. Und bei mir ist so ein Licht aufgegangen, so nach dem Motto, jetzt hast du jahrelang mit solchen Leuten zu tun gehabt und hast immer wieder das in deinem Beruf gehabt und ja, eigentlich musst du das jetzt machen. Und damit wächst dann die Begeisterung.
Danke, Karl. Mach rein. Warum tust du das, was du tust? Why are you doing what you're doing?
I take the microphone. Oh, yeah, of course. We all want to take the mic, yeah. Yeah, I think it's... A feeling of social responsibility is something that I grew up with, the way I was raised. Mm. I started also going to school to become a nurse when I was young, but then I dropped out to start doing business. But I had that internal drive to take care of others, And then in business, I didn't felt that part of me feeling fulfillment. And then through my experience in business, in the restaurant business, and by that time, I had two friends that worked for this organization, Not For Sale, that were actually volunteers on the street working with these women. And I saw a perfect match of both my passion for business and being able to use that to do good. And I'm really glad that I took the decision to, combine those two, because it's the most fulfilling thing I've done in my life, yeah.
Danke, danke Marijn, thank you. David, was ich bei deiner Vorstellung völlig unterschlagen habe, ist, dass du total viel rumgekommen bist. Ne? Du warst, glaube ich, in Kambodscha, in Vietnam, in also Asien überall, Ozeanien habe ich gelesen, Neuseeland. Also die Zeit, die du in Deutschland verbracht hast, glaube ich, ist minimiert, ne? So in den letzten 25 Jahren. Weiß ich nicht. Jedenfalls, Social Entrepreneurship zieht sich durch dein Leben. Warum tust du das, was du tust?
Ja, ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, war früher ein sehr selbstzentrierter Typ, habe dann so meine Midlife-Crisis gehabt, Quarterlife kann ich sagen, weil ich war 27 und habe mich dann auf die Reise gemacht, bin durch Asien gezogen und in Neuseeland gelandet. Und ich hatte da ein recht einschneidendes Erlebnis, wo mir wirklich Gott begegnet ist und habe da so meinen Glauben gefunden, habe ich gedacht, jetzt muss ich mein Leben ein bisschen mehr einsetzen, wie nur mehr Kohle machen. Und da bin ich in Sydney auf einer Konferenz gesessen, und hat jemand von A21 gesprochen und haben diese ganzen Frauengeschichten und la 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 und haben gesagt, wir brauchen mehr Unternehmer. Ja, das Problem ist, wenn keine Jobs am Ende rauskommen, bringt es alles nichts, was wir tun. Und es hat irgendwie mein Herz berührt. Ja, ich weiß, wir sagen, Unternehmer sind immer Kopfleute, aber wir haben auch Herzen. Und wir haben in Neuseeland gelebt. Es gab eine Möglichkeit, in Kambodscha eine Rolle anzunehmen für den CEO of the Social Enterprise Group in Phnom Penh. Habe ich mit meiner Frau gesprochen. Wir hatten zwei junge Kinder und dann haben wir einen Teil der Firma verkauft, die wir aufgebaut haben in Neuseeland, und sind dann mit allem, was wir hatten, nach Phnom Penh gezogen. Und mein Einsatzbereich war Kambodscha, Vietnam, Afghanistan, um hier Employment, also Ausbildung und Einstellung zu schaffen für Frauen, die aus extremen Bedingungen gekommen sind, inklusive Jungs und Männern. Und das ist der eine Grund, also mein Glaube spielt eine Rolle, aber ich habe auch eine 12-jährige Tochter, ja, und als Vater von einer jungen Tochter, das macht erstmal die ganze Reise so mitzugehen, ist riesig, ist ein zweiter Grund. Dritter Grund ist, wir haben eine Pflegetochter in Kambodscha, die mehrmals verkauft wurde, haben wir ein Jahr in unsere Familie aufgenommen. Ich habe sie begleiten dürfen als Vater, auch gesehen, wo sie herkam, und es hat alles so das Herz berührt. Und die vierte Komponente, ich bin in Kalkutta, in den Slums oben, eines der größten Rotlichtviertel der Welt, über 10.000 Sexworkers gesessen, und die, wo nach all den Frauen da geguckt hat, in einem von den Unternehmern gesagt, David, du musst was tun in Europa. Verkaufmäßig von unseren Produkten in Europa passiert nichts. Alles machen die Amis, wenn überhaupt jemand was macht. Was tust du, nachdem du alles gesehen hast, wie es hier abgeht? Und das sind so die vier Punkte, wo ich sagen würde, das treibt mich an. Man kommt schnell in diese Anti-Trafficking-Schiene rein, aber es gibt wenige, die lange drinbleiben, weil es ist eine sehr, sehr harte Angelegenheit. Es ist so, du hast keine Chance, nutze sie mäßig. Und ich denke, da brauchen wir so diese wirklich etwas, was einen von innen heraus antreibt, dass man auch längerfristig wirklich überleben kann, weil man ist ja wirklich in den dunkelsten Kapiteln der Menschheit unterwegs. Mhm. Muss man schon recht tief graben. Ihr wisst, von was ich spreche.
Mhm. Genau. Danke, danke, David. Ben, was treibt dich denn an? Warum tust du das, was du tust?
Ja, also mir geht es auch ähnlich wie David. Ich komme auch aus einem schwäbischen Kleinstadt-Idyll. Habe damit eigentlich nie was am Hut gehabt. Aber ich bin auch in einem Elternhaus groß geworden, das mir vermittelt hat einfach, wir sind Menschen. Wir sind weder farblich unterschiedlich, wir sind weder sonst wie unterschiedlich, sondern es fließt Blut durch unsere Adern. Und das ist eine längere Geschichte, wie ich auf das Thema Menschenhandel aufmerksam geworden ist. Aber was mich antreibt, ist einfach, es ist 2017, da draußen gibt es Sklaverei, wieso schreit keiner? Und ich konnte dann immer weggucken. Deswegen habe ich mich entschieden, mit meiner Frau zusammen uns aktiv da drin zu bewegen in dem Feld.
Wunderbar, ich danke. Ich danke an die Runde. Und Marijn, war ich das jetzt? Marijn, ich möchte gleich mit dir fortfahren. Das Café, beziehungsweise das Restaurant Dignitas, ist ja das, Projekt, das Projekt, was du treibst und betreibst, um eben Opfern von Menschenhandel eine Zukunft zu geben. Möchtest du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Was macht das da genau eigentlich? Für die, die es nicht im Oktober oder November gesehen haben, bitte, was macht ihr da?
Yeah, would this be a good time for the clip, or shall I introduce?
Du hast den Clip mitgebracht. Yeah. Dann gucken wir uns doch den Clip direkt an. Kurzer kleiner Clip, und wir wissen: Sollen wir hier weggehen, die wir hier sitzen? Gut, dann stehen wir jetzt mal auf.
Thousands come to see the infamous sex workers of Amsterdam's red light district. It's on these streets a social worker began her fight against human trafficking.
When I started in 95, prostitution wasn't legalized. At that time, it was just incredible what was going on. Because just to point out to you, that area there was full with girls who came from the Edo states, who started off with a debt of $40,000, which they had to pay back to the traffickers. And it was also just after the opening of the Iron Curtain. And so we got all of a sudden this whole group of Eastern European girls into the Netherlands. And it was really just by being with my feet in this area and talking and having conversations with the girls that I started to learn about their situations. As a social worker, I was approaching the girls, and the street behind me was actually known of a street where only Hungarian girls were working. And so now and then the girls approached me, or they were sharing that they were trafficked or exploited. And when they had to be taken out by the police and being brought to a safe house, then I learned that, okay, and now they're in the safe house, and now what? How are they going to build up their future again? How do they make a new life again? How do they get a profession?
Frustrated, wanting to do more, Tooth quit her job to collaborate with a not-for-sale foundation. The team identified brunch restaurants as a new trend in Amsterdam. Then an idea formed to build a profitable eatery, where trafficked survivors would be trained, gain qualifications, and work alongside professionals. After 4 years of planning, Dignita opened in 2015. The NGO supplements donations with income generated from each dish sold. Their motto is simple: do good, eat well.
What we see, especially with those who have been exploited, in what kind of form, they've been used like products. So only focusing on job training is not enough. So we think it's incredibly important also that they become part of our community here.
So eggs are an emulsifier. To date, 162 trainees have joined the program. Graduates leave with more than just a certificate.
But today we're going to make mayonnaise.
For one young woman trafficked from North Africa, the training offered camaraderie and sparked a talent. The pain inflicted by her exploitation is still raw, but she is focused, inspired to become a chef. Dignita, she says, saved her life.
When I moved to the government shelter, it was difficult. I always wanted to kill myself. There was no energy in my body. Whilst there, I was asked about whether I wanted to go for training. I didn't know what not for sale meant, but afterwards I gave it some thought and I said, you know what? I will just have a look for a day to see what it is. I was happy there, and afterwards I went again. I'm always happy when I cook. I felt like a flower without water, but when I started the training, I got my energy back.
One of the first dishes trainees learn to cook is soup. Twice a week, it's biked to the Dignita store and Center, a former brothel located in the red light area. From here, volunteers deliver takeout orders to the women behind the windows.
The soup outreach and whatever we are doing here is just an opportunity to be in contact with them. The fact is that at the moment, windows who have been exploited, who have been forced to work as a prostitute. And although we have a legalized system, it doesn't want to say that the crime is totally out of this business. There are still girls who have been exploited. And so for those, we want to be there. And for those, we want to be the voice.
Tews is called to provide opportunity after rescue she hopes will be heard. There are ambitions, meanwhile, to scale Dignita's self-sustainable business Amsterdam. Isa Suarez, CNN.
Marijn, in euren beiden Cafés, die ihr ja jetzt habt, das alte, was wir hier gesehen haben, das neue, was neu eröffnet ist, was bietet ihr den Frauen an? Wir haben einen kleinen Einblick bekommen. Was bietet ihr an und was für Learnings habt ihr, was für Erfahrungen macht ihr mit dem Projekt? Das läuft jetzt anderthalb Jahre, ne? Das, oder fast zwei Jahre.
When we started, we really thought the business to be something that would fuel the social work that Toos is doing with her team. So set up a business that is profitable, and the business is completely owned by Not For Sale. So the restaurant Dignitas is owned by Not For Sale, and have the profit we make bring sustainability to the social program we're doing. But at the same time, we are using the business, its means, so the kitchen, the building, the people, to be part of that training. So from Monday till Friday, there's about 10 to 15 women coming in into a smaller kitchen in the away from the stress of a busy restaurant. And we give culinary training in several phases, an introduction phase in which we just get to know the people that and the women that are coming in. As much value is in a cup of coffee as there is to making soup. But then there's a second phase as well, in which we give in-depth culinary training, cutting techniques, hygiene, how to poach an egg, really practical. And then there's a third phase in which we try to offer internships or placements, either in our own restaurant or outside in other businesses. So today we are very busy. The restaurant is luckily a success. We work with 7 to 13 people at once in the restaurant. And now, so we have a team of around 20, 25 people in our first restaurant that are all professional students and chefs. But we've been able also to provide paid jobs to women that have gone through our program. So, and they are part of a professional team. We don't communicate that they are. They give outstanding service and they cook great dishes. So that's what we do. And at the same time, we know that one restaurant can only give so many positions. So we need to grow, not only by opening a second restaurant, that of course is very helpful, but also to find other businesses and we can do those placements. So we looked for relationships with businesses in which we can offer and ask for how we offer trainees to do an internship and we seek paid employment. And then with the coaching and the mentoring of people of Not For Sale. The goal is, of course, like many others have said before, to bring give back dignity, to give new perspective in life. And we do so not only by cutting onions and giving them a means to get a new job, but also to really involve them in a team of regular people a team of 20, 25 people that come there. And they go to college, or they are professional chefs. They join us in our breaks. We have coffee together. We're a big team. And yeah, the result is amazing. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm.
Danke, Marijn. Danke. Lasst uns in der Gastronomie bleiben. Karl, das Black Cat Café hier in Berlin. Ist es Black Cat Café, ne? Das, da gibst du Frauen oder einer Frau oder wie viele Frauen, die Opfer waren von Zwangsprostitution, eine Chance? Wie geht das? Was tut ihr da?
Also zum Beginn muss man sagen, das Black Cat gibt es nicht mehr. Mhm. Es wurde im August 2016 veräußert. Das ist begründet in zwei Dingen. Zum einen bin ich kein Gastronom gewesen und zum zweiten war es eine Legende für eine Undercover-Operation. Und
eine sehr erfolgreiche Legende offenbar.
Und sie lief auch nur zwei Jahre. Und es war, wie gesagt, reiner Zufall. Und es kam eben über die Gemeinde.
Karl, nimm das Mikro. Ich nehme es dir dann wieder ab, wenn ich es brauche. Ich habe Vertrauen zu dir. Oh,
danke. It's just my bag, yeah. Das Restaurant Black Cat war eben, ich bin ein bisschen müde, ich bin um 4 Uhr in Spanien zum Flughafen, um heute hier zu sitzen und jetzt schlafe ich fast ein, wo ich dran bin. So. Sorry.
Alles menschlich.
Was wollte ich sagen? Das Black Cat Restaurant. Ein Barbecue-Restaurant im Prenzlauer Berg, das vielleicht einige kennen, wir waren bekannt für schwarze Burger. Und ja, schwarze Burger vor allem mit schwarzen Burgerbrötchen und eben Kuchen und Kaffee. Und das hat sich schnell zu einem Erfolg entwickelt. Das war nie geplant so. Es ist dann quasi selbst zwei Jahre so gelaufen. Und dass ich kein Gastronom war, hat man durch meine Abwesenheit, mit der ich da geglänzt habe in dieser Zeit, wohl bemerkt. Also ich war schon da, aber nicht wirklich da, weil ich kann das nicht so. Und eigentlich wollte ich immer, mein halbes Leben ist eine Legende, muss man auch dazu sagen. Ich bin seit 20 Jahren in dieser Industrie tätig. Ich war selber kriminell, weil sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht hierher gekommen. Ich muss auch zu dem Thema, wo wir hier sprechen, ich sitze hier als Einziger mit Blut an den Händen. Ich habe mein halbes Leben in Bordells verbracht, Frauen gevögelt, die das bestimmt nicht wollten. Und habe auch Drogen genommen im großen Stil. Und wenn man dann in dem Bereich, wo ich danach als professioneller Undercover Agent und dann auch noch im privaten Bereich mit meinem Unternehmen da tätig war, diese Leute, das muss man ihnen auch sagen, die treffen sich nicht im Kaffeehaus. Also wir treffen uns mit denen nicht im Kaffeehaus auf dem Kaffee und besprechen irgendwie einen 5 Millionen Dollar Schmuggeldeal mit Zigaretten. Das machen wir im Puff. Da wird sich dann in einem billigen Bordell getroffen und wenn du da nicht vögeln gehst, dann bist du auffällig. Ja? Und wenn du da nicht ein bisschen Koks mitnimmst, dann bist du auffällig. Und wenn du auffällig bist, bist du bestimmt irgendwie von der He, wie man in Österreich sagen würden, also von der Kiewerei, dann bist du halt ein Bulle. Und da bist du dann ziemlich schnell auch tot. Und auch das habe ich erlebt. Und ich komme eben von diesem starken Background, wo ich da in meinen Legenden gelebt habe. Einige dieser Legenden war eben Gastronomie, Bootsbauer, oder auch Musiker, ja, getarnt als Musiker unterwegs auf der Welt, in Wirklichkeit irgendwelche Deals eingefädelt. Ich wollte euch ein paar Sachen mitbringen, das hat mit der Dropbox nicht so funktioniert, dass ihr das sehen könntet, aber ich I was also advised not to go into much of this. Reden wir lieber über die Zeit im Black Cat, über die Ellie. Aber was ich sagen kann, ist, dieses Thema ist heftig. Grundsätzlich heftiger, als wir uns das hier vorstellen können, auch wenn wir hier auf einer Konferenz uns tagelang darüber unterhalten. Der Vorredner hier vom Zoll hat fantastische Sachen erzählt. Ich kenne das von der Straße, der hat da nicht gelogen, der hat das wunderbar vermittelt. Aber auch er kratzt an der Oberfläche. Und die Wahrheit ist, dass man, ich kann eine Sache sagen, wir waren in Bosnien und haben da eine Zigarettenfabrik ausgehoben, die wir über ein Hehler-Netzwerk aufgetan haben. Das bedeutet, zuerst lernst du jemanden kennen, der dir eine Zigarette verkaufen möchte. Dann lernst du jemanden kennen, der fährt für so eine Spedition. Dann lernst du den Chef von der Spedition kennen. Dann irgendwann mal führt dich der zurück zum Fahrernetzwerk. Dann kommst du irgendwann mal an die Fabrik. Und dann kannst du vielleicht irgendwann mal eine Bestellung aufgeben. Und dann hast du es spätestens dann mit den bösen Jungs zu tun. Weil alles bis dahin sind nur Fahrer, ja, oder Läufer. Und das, was wir hier in Europa einsperren, aufnehmen, wegsperren, uns herholen, vernehmen, das sind nur die Würste. Wir bekommen die Leute nicht. mit der Knete. Und er hat gesagt, follow the money. And in this case, that's not possible. It all leads back to politics. Das heißt, es gibt in Europa eine Organisation, die eingerichtet wurde, um verdeckte Ermittler, in verdeckten Bereichen ermittelnde Firmen, die im Privatsektor tätig sind, aber für die Governments überwacht. Das bedeutet, wenn Philip Morris, für die wir da tätig waren, unter anderem sagt, wir haben ein Subunternehmen, das ist eine Sicherheitsfirma wie die vom Karl, dann kommt der Karl mit seiner Sicherheitsfirma und die müssen ja überwacht werden, weil der kann das Büro für interne Angelegenheiten von der Polizei ist nicht für dich zuständig, sondern da gibt es eine Einheit, die heißt Olaf. Die kennt ihr bestimmt, könnt ihr auch googeln, findet ihr im Internet. Und Olaf kontrolliert quasi dann die verdeckten Ermittlungen von PMI und darüber hinaus die der Subunternehmer, so wie uns, die wir dann wieder mit dem Staat zusammenarbeiten, mit dem Zoll, mit den Zollbehörden, mit der Justiz und so weiter. So, und jetzt bin ich in Bosnien in einem Einsatz, 2007, wo wir nach einem 2 Jahre langen Ermittlungsprozess mit Einschleusung von Fahrern und mit unzähligen Besuchen bei den bösen Jungs dann in einem Apartment, in einem Hotel, also in einem Apartmenthaus, in einem Bordell in Bosnien sitzen, 6 Mann stark, voll bewaffnet unter die Zähne, bereit in diese Fabrik zu gehen. Und ich bekomme einen Anruf von Olaf, dass der Fall hier zu Ende ist. Kein Zugriff. Und wir erfahren, dass ein hoher Politiker in Serbien spitz gekriegt hat über die Staatsanwaltschaft, da hat jemand was erzählt, der wem was erzählt hat, dass die schon wissen, dass wir kommen. Und wir sind eine halbe Stunde weg von Mayhem, wo alle sterben. Operation over, okay? Es hat sich herausgestellt, am Ende dieser Ermittlung, dass nicht nur der Besitzer der illegalen Zigarettenfabrik war ein Politiker selbst in Bosnien, sondern beteiligt am Prozess der Sicherheitschef von Philip Morris International, der uns hineingeschickt hat von Anfang an.
Karl, ich unterbreche ungern.
Genau.
Es sind ganz, ganz spannende Geschichten, die du erzählst. Vermutlich könnte man um dich rum eine eigene Konferenz stricken.
Aber das wollten wir gar nicht. Auf jeden Fall haben wir dann, das wollte ich nur sagen eben zu dem Thema. Und genau, man verliert sich dann schnell, wenn man müde ist. Deswegen zurück zu Eli. Wir haben Eli dann ins Restaurant genommen. Back to the restaurant business. Und wir haben Eli bei uns ins Restaurant genommen. Und
wer war Eli? Wer ist Eli?
Eli war ein Mädchen, das wir kennengelernt haben über Alabaster Jar, über die Vineyard, wo ich eben hier in der Gemeinde bin, herangetragen hat. Und ich habe gesagt, na klar, nehme ich die dann. Und ich wusste natürlich, was sie macht. Und also wenn du dann in dem Sektor eben tätig bist und ständig damit zu tun hast, mit solchen Leuten und so, dann ich habe das natürlich sofort gewusst, was sie tut und so. Und die hat natürlich auch schnell gebacken bekommen, dass ich eine Ahnung habe von dem, was sie da tut. Und das Erste, was sie dann bei uns gemacht hat, ist, sie hat mal für 1000 Flüchtlinge Burger belegt. Ja, so nach dem Motto, was macht der Typ hier so? Ja? Da haben wir eben 1000 Flüchtlingsburger geliefert und Eli da quasi versucht zu integrieren. Und ich habe ganz langsam, wie auch sie vorhin gesagt hat, ich habe da gar nicht irgendwie versucht, mit ihr zu reden, sondern ich wusste ja, was Sache ist. Und habe dann mir gedacht, wenn sie nicht von selber kommt und was sagt, dann wird das nicht passieren. Und sie hat aber dann, und das ist eben ein wichtiger Aspekt, über den ich unbedingt sprechen wollte, diese Leute, wenn sie denn Hilfe brauchen, diese Mädchen, die sind ja nicht alle super drauf, so, ja, ich bin befreit, ich bin jetzt free, ich bin hier, ich finde Arbeit, ich bin total motiviert, ja, sondern in Wirklichkeit ist es ein gebrochener Typ Mensch.
Wir haben es erlebt,
Wir jetzt gerade gehört, die kommen da raus, die sind total im Trauma, die können das jahrelang nachher nicht begreifen, wenn sie es überhaupt ein Leben lang begreifen werden. Und dann sind die da und dann musst du mit denen umgehen und sie müssen mit dir umgehen. Und die Eli war eben bei uns und die Eli war ganz klar, also die hatte einen Zuhälter da und das war der gleichzeitige Freund. Und der hatte da die Krallen so tief drin in der Seele von der Eli, die konnte gar nichts. Ja, die konnte einfach gar nichts. Die hat dann bei uns hier so ein bisschen, ist sie durch den Laden gelaufen, hat er geputzt und hat dem dann die Burger belegt und wir haben versucht, die mitzunehmen. Und dann kommen diese klassischen Profile, und das kennt er bestimmt auch, die viele von diesen Frauen haben, die kommt dann und die macht dich an. Mhm. Die macht dich an. Aber nicht, weil die dich anmachen möchte, weil die das nötig hätte, dich anzumachen, sondern weil die kennt das gar nicht anders. Und die macht dich an, so nach dem Motto, da könnte ich ja, und bin ein bisschen lieb zu dem, und dann kommt die bei dir im Büro von hinten und macht so, hey, Karl. Und du kriegst so das Gänsehautgefühl, so, boah. Das geht überhaupt nicht, ja. Und das war Eli, ja, kurz beschrieben. Die hat mich dann da 4 Tage lang angemacht. Das ging überhaupt nicht mehr. Und ich habe zu Eli gesagt, so, hey Eli, du bügel die Wäsche da und hilf mir bitte da ein bisschen putzen. und es ist alles cool, bleib easy und du musst hier gar nichts. Und dann hat sie angefangen zu erzählen, obwohl ich irgendwie gesagt habe, ich will es gar nicht wissen. Und dann ging es schon los, sie hatte eben so viele Freier, da war eben ein Polizist dabei. Und der Polizist, mit dem hat sie einen super Kontakt gehabt, der hat dann immer erzählt. Und das war ein Bulle, der hätte ihr jahrelang irgendwie helfen können. Das war ihr bester Freier, so der Kunde. Und das muss man eben auch sehen, dass diese Schattenseite dieser Industrie, du bist nicht irgendwie, da ist nicht schwarz-weiß, sondern die leben das auch mit, diese Frauen. Und ich glaube, dass was für mich am wichtigsten war, war, dass eben dieser Communication Bridge da von Alabaster Jar war und von der Kirche, diese Mädchen haben sich um die gekümmert. Und für mich als Unternehmer war das nicht nur ausschlaggebend, dass ich sie nehme, dass sie betreut wurde, sondern die haben sie auch mir mediiert. Und wenn sie sich vorgestellt hätte, wäre bestimmt dasselbe passiert, wie was sie gesagt hat. Ich habe da so ein, how can I work with that person? It tempts me all the time. Mhm. Ja? Wenn du das weißt, kannst du die Person nicht anstellen. Oder das passiert dann, was sie gesagt hat, sondern wirst du sexuell angegriffen von so einem Typen. Ja? Und ich finde, dass es gefördert gehört, ganz wichtig, dass es solche Meditationen dazwischen gibt, die dieses Mädchen vorstellen, die sie begleiten und mit denen du dann auch reden kannst und mit denen du dich austauschen kannst. Das fand ich am allerwichtigsten.
Was macht Eli heute?
Eli ist zurück in Bulgarien und konnte sich emotional nicht, oder in Rumänien oder wo auch immer sie hin ist, und konnte sich nicht emotional lösen von ihrem Kollegen.
Ist also im Trafficking.
Ja, hat dann natürlich
Mechanismus geblieben.
Ist dann wieder drin geblieben, ja. Und das ist halt auch, 99% aller Fälle bleibt das so, ja.
Wenn die Hilfe nicht nachhaltig werden kann, ja. Und eben engmaschig, was wir gehört haben. Danke, Karl. Also man sollte wirklich mal überlegen, ob man mal so eine Sex and Crime, nein, wirklich ganz ernsthaft, das sind sehr wertvolle Informationen, die du da hast. Diese Informationen, die sowohl die Frauen aus der Zwangsprostitution haben, wie auch die Hintermänner oder die Verdeckten oder die Polizisten, die, wie du sagst, an der Oberfläche kratzen, aber das sind ja unglaublich wertvolle Informationen, die es eben allen Playern der Gesellschaft oder der Hilfsorganisation leichter machen, dann mit den Opfern auch zu arbeiten. Also danke für diesen lebendigen, kurzen, kleinen Einblick. Ja. Von Eli zu Obi. Tolle Überleitung, oder? Lieber Ben, ja. du hast eine Frau, oder ihr hattet eine Frau begleitet, die dann Arbeit gefunden hat bei Obi. Zunächst über ein Praktikum, dann bei Obi eine Anstellung. Oder weiß nicht, ob sie jetzt immer noch da ist. Ben, magst du mal erzählen? Was ist das? Ich gebe dir auch gerne das Mikro. Dankeschön. Vertrauensvoll. Ich kann es ja wieder aufrupfen.
Ja, also die Geschichte fing an in Hamburg, wo ich bei Gabi im Team war, sein durfte, bei Mission Freedom, zusammen mit meiner Frau damals. Und wir haben den Teil bearbeitet in der Nachsorge, in dem Schutzhaus. Und du hast immer mehrere Ebenen natürlich, von Stunde Null bis dann letzten Endes so ein Schritt zu einer Arbeit hin vollzogen werden kann. Da passieren ganz arg viele Dinge. Und das ist in Absprache mit Psychologen, die dann grünes Licht geben und auch sagen, jetzt wäre es an der Zeit, mal eine Stufe weiter zu gehen. Bei der Person insbesondere war es relativ schnell und einfach, obwohl sie eine 12-jährige Trafficking-Geschichte hatte, wurde mit 19 entführt von ihrer Familie weg, um Spielschulden ihres Ehemannes abzuarbeiten in einem osteuropäischen Land. Sie geriet in diese, oder das war von vornherein eine Bande, die sie da europaweit getrafficked hat, unter anderem in Deutschland. Wo wir sie kennengelernt haben, war sie der wandelnde Tod. Ich kann es nicht anders sagen. Also sie war schwerst drogenabhängig, alkoholabhängig, hat Narben über Narben gehabt an der Haut, hat sehr hässliche Tattoos gehabt. Wir haben später herausgefunden, dass der Zuhälter an ihr geübt hatte. Also zum Vergleich, in Deutschland übt man auch Schweinehaut eigentlich tätowieren. Das ist eine Frau, ich kann den Erfolg, den ich jetzt heute sehe in ihr, das ist ein Wunder, absolut ein Wunder. Und wir haben bei ihr sehr schnell gemerkt, wo sie einmal in Freiheit war, da ist sie insbesondere zu einer Person geworden, die, das ist eine Überlebende. Und die hat es 12 Jahre geschafft. Und sie hat Kinder. Und die wird sich nicht unterkriegen lassen. Und diese Stärke, die kam raus. Und wir haben dann eine Krawatte angezogen, sind zu Obi reingelaufen, dann in Hamburg zu einem Obi-Markt. Und es ist wirklich so flapsig, wie das vielleicht jetzt rüberkommt. Wir haben echt zum Chef hin und gesagt, wir müssen reden. Ich hätte jemand für Sie. Und das ist die stellvertretende Marktleiterin gewesen in dem Fall. Und ich habe sie, wir waren so zweit, von Stunde null an mit ins Boot geholt. Gesagt, das ist die Frau, das ist der Hintergrund. Wir brauchen eine Beschäftigung für sie. Und wir müssen darauf achten, dass so wenige Leute wie möglich involviert sind, es zu wissen. Und die haben das besprochen, wir haben sehr schnell Feedback bekommen. Die es gewusst haben, war der Marktleiter, sie, also die Stellvertretung und der Abteilungsleiter natürlich, in dessen Abteilung sie kommen sollte. Das war eine Logistikabteilung. Wir haben darauf geachtet, dass sie nicht direkten Publikumsverkehr hat. Und dann ging es los. Sie hat Probe gearbeitet. Das war dieses Praktikum. Meines waren 4 Wochen irgendwas. Und der Abteilungsleiter, mit dem hatte ich dann ein Gespräch, der hat zu mir gesagt, Herr Walker, ich würde gerne etwas Negatives über die Frau sagen. Ich kann nicht. Sie arbeitet sich den Hintern wund bei uns. Und das ist dann schon wieder die nächste Gefahr gewesen. Die Frauen, die kommen aus dem Hintergrund mit jahrelang 20 Stunden arbeiten. Und das ist natürlich tödlich, buchstäblich. Und deswegen muss man darauf achten, dass halt jetzt in einem normalen Job oder in der normalen Welt es mal mit 4 Stunden anfängt. Und wir gucken, wie die Entwicklung ist und dann steigern. Das war unsere Obi-Experience. Also es war sehr erfolgreich. Die Frau ist mittlerweile aus Hamburg weg. Wir begleiten sie aber weiter. Sie ist jetzt Süddeutschland und wieder bei einer anderen Firma untergekommen. Und es geht jetzt in die nächste Therapiephase. Das
Zeugnis?
Ja, der Obi hat ein Arbeitszeugnis ausgestellt. Also ich glaube, ich habe noch kein so gutes Arbeitszeugnis bekommen. Das war wirklich verheerend gut. Also und das ist nicht, um sie irgendwie zu bepampern oder zu übervorsichtig sein. Auch die müssen ihre Stellen planen und haben unternehmerische Verantwortung. Aber es war wirklich ein richtiges Erfolgserlebnis.
Dankeschön. Auch hier wieder engmaschige Betreuung. Ja. Dranbleiben, begleiten und an die Hand nehmen und hingehen und dann dranbleiben. Danke. David, ich habe vorher gesagt, Kissen, Taschen, T-Shirts, made in freedom, also nicht made in slavery, sondern made in freedom. Was tut ihr?
Made in freedom ist eigentlich die Antwort, Lösung oder eine der Lösungen auf das größte Problem, das jedes Unternehmen hat, Verkauf. Wir haben heute viel von Verkauf gesprochen, von Menschen, aber wenn man sich jetzt mal so die Reise vorstellt, Zwangsprostitution gerettet in den Unternehmen, ich rede jetzt besonders vielleicht von Ländern in Entwicklungsländern, also nicht unbedingt Deutschland, Kambodscha, Nepal, Indien, was passiert mit dieser Person, die eigentlich keine Chance hat, ein riesen Stigma über sich lasten hat, aber arbeiten muss, um zu überleben, weil es keinerlei soziales Netz gibt. Die kommt in den Freedom Business, ein Unternehmen, das sich dazu verpflichtet hat, nach Leuten zu schauen, sie auszubilden, Produkte herzustellen. Aber wenn diese Produkte nicht verkauft werden können, dann kann das Unternehmen nicht überleben und das Unternehmen per Definition hat keinen Profit und wird dann praktisch so eine Art soziale Mischgeschichte zwischen NGO, wo immer wieder Fördergelder braucht. Nachdem ich da ja ein bisschen unterwegs war in der Welt, habe ich gedacht, wir müssen hier was ändern und wir müssen ein Vertriebsunternehmen starten, hier in Europa, in Deutschland. Natürlich Made in Germany ist immer noch ein Top-Begriff. Denken wir mal nicht VW und die anderen Skandale, aber es gibt noch viele Sachen und da kam mir einfach der Gedanke, Made in Freedom muss das Unternehmen heißen, wo sich darauf spezialisiert, Produkte, die nicht nur Fairtrade-mäßig hergestellt sind, sondern auch von ehemaligen Sklaven und Sklavinnen, und diese dann hier in Europa, in Deutschland zu vertreiben. Jetzt aber keine Pity-Purchases, sagt euch der Begriff was, wo einfach was hergestellt wird, aber was jemand in Nepal gefällt, eine Handtasche, ist nicht unbedingt, was man hier in Berlin trägt. Und man kauft einfach etwas, damit weil es ein guter Zweck ist, aber es wird nie nachhaltigen Unternehmen aufbauen können. Und mein Background ist ja als Unternehmer und Investor und ich habe gedacht, wir müssen das Ganze so in den Mainstream reinbringen, dass man nicht in den Ökoladen gehen muss, in den dritte, vierte, fünfte Weltladen und eine Batiktasche kauft, sondern das ist etwas, wo jeder jeden Tag anziehen kann, von Shirts, Kissen, Schmuck, Und unsere Aufgabe ist also, das zu verkaufen, weil der Verkauf bringt Einstellung. Gleichzeitig diese Unternehmen zu helfen, zu Innovationen hervorzubringen, neue Designs, damit die wirklich längerfristig größer werden können. Ich bin auch als Mentor und Berater von einigen so Freedom Business Owners unterwegs da in der Welt und helfe denen, das zu skalieren. Weil wir haben hier schon ein paar Nummern angesprochen. Eine Dame bei Obi, 7 bis 13, eine Person hier. Leute, das ist lächerlich. Wir reden von 30 Millionen und wir reden 1, 2. Das ist alles super und möchte ich nicht runtermachen, aber wir müssen anfangen, von Hunderten, von Tausenden, von Zehntausenden zu sprechen. Weil ansonsten wird sich da nichts tun. Wir haben jetzt das Größte, wo Freedom in Business ist in Kalkutta, so 250 Frauen gerettet. Wir könnten zigtausende retten, wenn wir mehr Jobs hätten. Jetzt wir alle hier sind indirekt auch für die Sklaven in Asien verantwortlich. Weil wer von uns guckt nämlich auf die Kleidung? Wo kommt eure Kleidung her? Indirekt sind wir verantwortlich, wo wir unsere T-Shirts, unsere Klamotten kaufen, weil wir nicht genau wissen, sind die free from slavery. Das heißt, wir reden hier viel über die Sexsklaverei, aber der größte Teil, zumindest in meinen Zahlen, ungefähr 75% weltweit, ist in Fabriken, sind Kinder und es sind extreme Fälle, die Produkte machen für uns, die wir hier tragen. Auf so einem Kongress. Und das ist natürlich der Hammer, dass oft Organisationen, und ich klage euch jetzt nicht an, aber da billige Shirts wollen, billige Sachen zum Weggeben, was die genau entgegengesetzte Message ist von dem, was ihr eigentlich weitergeben wollt. Und deswegen haben wir Made in Freedom gestartet. Wir sind jetzt so ein Jahr drin. Wir lernen viel. Es gibt viel zu tun. Wir wollen alle eure Aufträge. Sorry. Wir wollen alle eure Aufträge. Wenn ihr Shirts billig in Bangladesch herstellen lasst, sprecht mich an. Wir würden gerne euch Angebote geben, damit wir Leuten helfen können durch eure Aufträge, durch euren T-Shirts, euren Schmuck oder was auch immer ihr sonst bestellt. Wenn ihr Kontakte zu großen Unternehmen habt, die vielleicht 20.000 Taschen beim Aldi machen oder so, würden wir gerne da einsteigen, weil jedes Produkt, das hergestellt wird, macht wirklich einen Unterschied. Und die Vision ist nicht nur in Asien tätig zu sein, sondern wir haben auch erste Kontakte jetzt mit Rumänien und Bulgarien, dass auch wir europäische Produkte entwickeln können und die dann vertreiben. Und das Gefühl, wenn wir so ein Produkt kaufen, auch wenn es 1 oder 2 Euro mehr kostet, denke ich, für uns alle wird wesentlich besser sein, weil mein Kauf hat direkt eine Entscheidung oder einen Unterschied gemacht. Und darum geht es bei Made in Freedom.
Dankeschön. Danke, mein Lieber. Wie du sehr richtig ansprichst, ist natürlich die Arbeitsausbeutung eine ganz wesentliche. Nun ist es so, wir haben jetzt hier auf unserem Kongress speziell den Fokus ja tatsächlich, wir haben es ja auch bei der Polizei gehört, nicht auf der Arbeitsausbeutung, sondern auf der sexuellen Ausbeutung. Denn wenn wir unsere offiziellen Zahlen angucken, ja, Bundeslagebericht Menschenhandel, dann wissen wir, dass wir zumindest immerhin unter 1.000 Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung haben, aber gerade mal 11 zum Zweck der Arbeitsausbeutung. Ein Witz, die Zahlen. Wir wissen es, dass die Dunkelziffern andere sind. Aber tatsächlich, lass uns das Thema ein bisschen eingrenzen und trotzdem auch gucken, was können wir tun mit den Frauen, die auch eben hier Opfer werden, die hier Integration brauchen oder eben Hilfe, wenn sie wieder zurückkehren wollen in ihr Land. Ich habe jetzt hier eine Reihe von Fragen und Marein, einige Fragen richten sich an dich, deshalb möchte ich dich gleich auch direkt fragen zu deinem Projekt. Hier wird zum Beispiel gefragt, können denn die Opfer von Menschenhandel so nah an dem Ort arbeiten, wo sie versklavt wurden, können die das? Werden sie nicht erkannt? Werden sie nicht nochmal gebrandmarkt? Wie ist das möglich?
That's a question we get quite often. Of course, that's the first conclusion you would think of because they're still in Amsterdam. Our restaurant is in a area of the city that's quite far away from the district. But the situation is as following. Almost all the women that come and train with us, they come from a government shelter. They already been taken out of the situation of exploitation. The Dutch government is then so closely investigating the charges that it's a really high risk for a pimp to come back and try to get the girls working again. because the chance that they will be prosecuted is so high that often they already also flee Amsterdam. We have had cases, and I only know of one case, or maybe two, in which a former customer of one of the ladies came and had brunch. I was surprised by the response of the trainee that is no longer a trainee, but part of our team. She said, I had 1 second of shock, but actually I had more pride in really standing here, part of a team, and I know everybody I work with, and actually I felt safe and pride, and it was more on the person that eating his brunch that it was a weird situation. Mm. We did have another situation of a lover boy who would come in and try to regain a relationship, but that was also spotted by just in the safety of the team. And actually we've been fortunate that there's no serious threats were there, the way you describe. But I also think that is because there's a real safe environment in the restaurant, that even like the barista who's making a coffee, there's always the eye on the door, as you would as a professional. And if you see somebody in with the wrong intention, I have the same, I would right away spot it. Hey, they don't want a cappuccino. You know, so that works. It is safe. Ja. Yeah.
Marijn, ich möchte dich gleich im Anschluss fragen, weil hier richten sich viele Fragen an dich. Werden die Frauen auch außerhalb ihrer Arbeit bei Dignita betreut?
Good question. We are also still learning a lot. We've been running this restaurant and our second restaurant for a year and a half. So at first it was really culinary training to get them into shape for a paid job and a paid position. But we saw there were so many more challenges. So we had a body system like you've heard today as well. And we saw we also needed to give more life skill training. In the end, it is a complete picture. It's not just work. It is coming to a place of rest. And work is a tool to bring rest, to bring, give back a normal life. And when there is rest, then restoration starts. We start with a job, and then everything else comes. So, and that's where we're involved in as well. Yeah.
Die dritte Frage an dich, dann gehen wir wieder zu den anderen. Können die Frauen aus der Prostitution in Dignita so lange bleiben, wie sie wollen? Oder sollen sie sich baldmöglichst nach einem anderen Job umschauen?
I think if we want to keep growing, we cannot keep providing jobs in our own businesses. That would really limit our impact. So we're really looking for ways that we can give placements. Down the street of our restaurant, there's an hotel that heard about us that is willing to take in somebody and just give a regular paid position. We have a Eurest, it's a really big caterer for businesses that needs cleaners, that needs people to prepare the meals. They came on board. We have a lot of businesses coming and helping us also with starting the restaurant, just providing their knowledge. And really, we're trying to pull from the knowledge, but also we got from a chain of stores, we got the fridges for free, for example, so because they're donating. But we're really looking for placements, yeah, for sure. Now we're in a year and a half. We have seen 3 or 4 women work with us, and they, so we're not telling them to leave. And the funny thing actually is we don't want them to leave because they're doing their work so well. And in this model of a social enterprise, we're paying them because they help us make money. And that's kind of a funny thing to say, but it's just like a normal business. We have 2 women that were in the training, but actually right now they're no trainees anymore. They're just employees. And there's an informal coaching and of the team and seeing everything goes well. But that's restoration, it's dignity, it's perspective, it's we have a few really strong examples of really getting life back on track. And we cannot only do that in our restaurant. If we want to scale it, we need businesses. Yeah.
Das erlaubt mir gleich die Anschlussfrage, mit der ich auch noch die letzte Runde hier auf dem Podium eröffnen möchte. Kurze, knackige Antwort. Ich mache es auf Deutsch und auf Englisch. Die Frage kam auf Englisch. What is the biggest challenge as employers that you have found working with survivors? And how can NGOs assist in the process? Also die größten Herausforderungen für Sie als für euch als Arbeitgeber. Und wie können hier NGOs tatsächlich helfen? Wer möchte gerne?
David. Die größte Herausforderung hat Laura vorher angesprochen. Ein Unternehmen muss hauptsächlich Geld machen, Profit. Je mehr Training ich investiere und soziale Kompetenzen, das kostet mich natürlich Geld. Wenn ich das Unternehmen nur nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten bewerte, dann werde ich keine Chance haben, diese Menschen durchzuführen. Das heißt, wir müssen in ein anderes Denken reinkommen, wo ein Double- oder Triple-Bottom-Line-Model ist. Das heißt, ich bewerte unser Unternehmen nicht nur finanziell, sondern auch von sozialen Gesichtspunkten, vielleicht umweltmäßig. Und das kostet alles Geld. Das sind so Hebel, dass man eine Bilanz hat, nicht nur, hey, schön, dass du da bist, sondern es wird wirklich gesagt, dieses Training nimmt jeden Monat 10.000 Euro von unserem Profit. Aber wir entscheiden uns bewusst dafür. Diese Umweltmaßnahme kostet uns x-tausend. Wenn wir das Training mit NGOs zusammen machen, kostet uns das so und so viel. Die besten Erfahrungen haben wir gehabt, dass eine NGO mit die Soft Skills macht und die Victims, die gerade aus der Zwangsprostitution kommen, vorbereitet und dann in so Job Placements reinbringt. Das heißt, dass die Verantwortung für das Training und der Arbeitseinsatz auch ein bisschen getrennt wird, damit manche von diesen Problemen, die du vorher angesprochen hast, nicht vorkommen. Das heißt, da kann ein gutes Zusammenarbeiten kommen. Manchmal hat eine NGO zum Beispiel den HR-Manager sogar gestellt in einer Unternehmung, dass da diese Skills auch reinkommen. Aber es kommt alles darauf an, was kostet es und ist der Shareholder, der Unternehmer bereit, da Abstriche zu machen, weil er weiß, das soziale Return on Investment ist eventuell höher oder gleichgestellt mit dem Financial Return on Investment. Und es gibt es in einigen Ländern schon recht ausgeprägt. Ich denke, das ist ein tolles Konzept, mit dem würde ich gerne noch mit mehreren Unternehmern sprechen drüber, damit dieses Ding, ja, du kannst ja nichts und es kostet mich zu viel, dass das so wegfällt, weil ansonsten hat es keine Chance, dass wir Hunderte oder Tausende in deutsche Unternehmen integrieren und es muss einfach anders bewertet werden.
Danke, David. Ja, gern. Wer möchte? Karl?
Ja, ich bin's wieder und erzähle wieder einen Schwank aus meinem Leben, der nichts damit zu tun hat.
Oh, nein, Karl, Spaß. Ist das so rübergekommen? Nein, steckst Spaß. Es weg.
Ich kann das wegstecken. Klar. Ich bin ein ausschweifender Typ. Zum einen möchte ich das völlig unterstützen, was er gesagt hat. Unternehmerisch gesehen muss man den Unternehmern unter die Arme greifen, verstärkt, dass sie überhaupt erst in die Lage kommen, auszubilden. In Deutschland kannst du nur ausbilden, wenn du einen Meisterbrief hast. In den meisten Fällen brauchst du einen Meisterbrief, damit du überhaupt ausbilden kannst. Auf der anderen Seite brauchst du aber einen Termin auf der IHK, damit du ein Restaurant öffnest. Das ist total bescheuert. Wenn jeder ein Restaurant aufmachen kann, aber keiner ein Meister ist, dann kommt das, was wir in Berlin haben. Ne? Gastronomische Vielfalt. Und von den, ich glaube, 8000 Betrieben, die wir hier haben, dürfen, glaube ich, 500 ausbilden. Das ist zu wenig. Und je mehr Ausbildungsstätten geschaffen werden können, desto mehr können wir solche Leute durchbringen. Bei Eli war das ähnlich. Eli musste ja entweder lernen oder anfangen. Und wir hatten auch nicht nur Eli, wir hatten auch zwei Mädchen, die kamen quasi aus der Cyberpornografie zu uns. Die haben da online quasi gearbeitet und dann wollten die da aussteigen. Und man hat nur eine Chance, wenn man als Unternehmer entweder eine Förderung dafür bekommt, dass man diese Leute in Ausbildung nimmt, ja, oder wenn man jemanden hat, der die so weit betreut. Du hast immer das Problem, im gastronomischen Bereich kennt er das. Also zum einen möchte ich noch ganz kurz sagen, das, was er macht, unterstütze ich voll. Aber ich bin ein großer Skeptiker davon, dass Leute in der Öffentlichkeit wissen, wer für sie gerade serviert oder was der war. Ja, ich finde, dass die auch ein Recht haben auf Anonymität mit der Vergangenheit, weil ich laufe ja auch nicht rum. Also ich will, dass die bei mir arbeitet und ich sage das keinem und der Kunde weiß es nicht. Und ich will es ihm auch nicht sagen und ich will auch damit keine Werbung machen. Für mich soll es eine ganz normale Sache werden. Wenn ich das weiß, dann möchte ich dazu verpflichtet werden, auch vom Gesetz her, dass ich das nicht weitergebe. Diese Daten sollen sicher sein. Ich glaube, dass wir mehr Outings bekommen werden, wenn wir auch mehr Datenschutz garantieren. Weil in dem Moment, wo die sich bei mir outet, ich bin ja vogelfrei. Das heißt, ich kann alle anderen anrufen und sagen, ich habe hier eine Nutte, ey, die werde ich jetzt behandeln ein halbes Jahr, dann kann die mir vielleicht irgendwann blasen, wenn ich Pech habe, sonst kannst du die bei dir arbeiten, dann kann sie doch bei dir irgendwie die Küche in den Boden scheuern. Und ich finde, es gehören auch Reglements her für
Karl,
Arbeitgeber.
Ganz ehrlich, ich bin selbst Unternehmerin, das darfst du nicht. Du hast selbst selbstverständlich Personen, Datenschutz.
Aber jeder das weiß ich schon, aber das gehört halt schon richtig, das gehört halt besser geregelt. Ich finde, also ich kenne das ja, also wenn Netzwerken existiert, wir wissen das alle, jeder quatscht mit jedem und am Ende wissen es alle und keiner redet drüber. Ja?
Also Gerüchte können sich verbreiten, das ist schon klar.
Die Politik muss sich, in der Politik muss stark daran gearbeitet werden, dass diese Mädchen Schutz kriegen, wenn sie sich outen, auch vom Arbeitgeber. Und deswegen finde ich das irgendwie so, ich finde es schwierig, wenn dann auf dem Restaurant steht, so hier, arbeitet in der Ex-Prostituierte.
Das steht ja nicht drauf.
Also das dürfte für mich...
Karl, ich glaube, da lassen wir gleich mal den Rhein direkt reagieren, weil genau das steht ja nicht drauf. Okay, lassen wir mal reinhören.
Thanks for bringing it up. It's actually something we talked about because we thought that in this video it was too explicit. In this context, it is really useful to give you, within a few minutes, the idea, but we have not used it in our marketing communication. Even stronger, we are talking about victims of human trafficking, and not of ex-prostitutes. Even so, sometimes we say just people with a difficult background. And nowhere in our marketing, that we are a social enterprise. The way we want to make money is by bringing value in service and in food. Sometimes I say, they don't even have to know that we're a social enterprise for us to do good. Then the principle comes up, and that we keep reminding each other of, is that in our business we don't want to exploit the exploited for the business. And so in our marketing communication and online, we are just like a business. We communicate our value, we communicate our service and our products. Okay. And it's not like you said. Yeah. And I totally agree, and that's something we evaluated, that also we say it can also be in, like what we heard before, manufacturing, cleaning. So we want to, shelter that a bit,
Let's stay with the question. Lass uns bei der Frage bleiben. Komplikationen, gibt es Herausforderungen? Und welche Herausforderungen kennst du als Arbeitgeber? Und wie könnten NGOs da noch weiter helfen?
I think I am the employer, but I'm also the one that's seeking employment for the trainees. Mm-hmm. So I'm both. And I think if I want to hire somebody with a difficult background, I'm looking for somebody that's teachable. They don't need to know the skill, but they need to be able to listen and teach a skill, and learn a skill. And that skill can be very simple, but when they do it, they become productive. And a productive hour, I don't mind paying, because a productive hour means that I get money in return for the hour that I'm paying. You get the principle. So how can we then train? It's also about life skill. And that's one of the evaluations I had last week with one of our girls, is that, okay, how do you cope with stress in the work floor? How do you communicate your boundaries to your boss? What is a good way to evaluate and set your boundaries, but at the same time, where can you ease down a little bit? And it's actually normal that when it's really busy in a restaurant, somebody will ask you something to do, and that's fine as well. So those communications and learning to be in that hierarchy and feeling safety on the work floor, I think if we can train that, then any business person here can say, like, as long as you're teachable, there's so much work because I can make you productive, and then productive hour makes me money. So of course you're welcome to come and work here. So, and I also think we can only get a lot of placements if those are ways that the businesses that we do the placements in can make money out of the work as well, to make it sustainable.
Danke, Marijn. Ja, ja, aber nur ganz kurz.
Nur ganz kurz. Eine wichtige Sache wäre für die NGOs, mit den Unternehmern über Enttäuschungen zu sprechen. Weil das ist ein Thema, wir haben hier das jetzt alles toll gesprochen, einfache Reise, jemand kommt, wird gerettet und dann geht's Leben aufwärts. Jetzt in vielen Fällen passiert es, aber es ist einfach herzzerreißend für jede Person, die involviert ist, wenn die Person, die befreit wurde, aus welchen Gründen auch immer, weil einfach die Seele so kaputt ist, nicht den Sprung schaffen kann. Nicht in der NGO, nicht im Unternehmen. Und da kommt viel Entmutigung und wirklich Schmerz auch für einen Unternehmer, auch für euch in der NGO, ich weiß das, wo dann wirklich das ganze Bild so kaputt macht, dass dieser Schritt nicht mehr gewagt wird. Ich habe leider auch nicht alles gewusst, bevor ich nach Kambodscha gegangen werde. Und es war wirklich eine Herzensangelegenheit, wo du sehr durcharbeiten musst. Was passiert, wenn es nicht ein Happy End gibt? Wenn es vielleicht eine klappt, die andere klappt nicht und man vielleicht eine 50% Quote hat oder noch weniger. Und ich denke, die Unternehmer darauf vorzubereiten, dass selbst wenn du alles richtig machst und das perfekte Framework schaffst, kann es trotzdem sein, aufgrund von dieser zersplitterten Seele, wenn ich es mal so sagen darf, dass das Outcome, also das Resultat nicht gut sein wird und dass du trotzdem weitermachst für die nächste Person, weil das ist, denke ich, eines der größten negativen Erlebnisse, wo wenig gesprochen wird, wo man eine Website vielleicht brauchen, Learnings from Failures, wo wir alle Sachen vielleicht nicht ganz so gut gemacht haben, aber mit dieser Desillusionierung umzugehen und trotzdem weiterzumachen, weil bei der nächsten Person kann es vielleicht anders sein, und diese Hoffnung zu haben.
Ja. Und definitiv ist das ja auch ein Learning, was wir in Deutschland durch die Flüchtlingskrise haben. So viele Menschen, so viele Familien, die mit Flüchtlingen zu tun haben, die sie aufgenommen haben, die genau diese schmerzvollen Enttäuschungen ja auch haben. Also auch das befruchtet sich ja. Ja, das ist, sind Erfahrungen auch aus anderen humanitären, ja, Bereichen.
Networking ist total wichtig, weil du ja eben auch gesagt hast, vor Datenschutz und so. Und dann sagt er, Networking, das ist wichtig, dass man das hat. Also es muss eine Plattform her.
Karl,
das
völlig klar.
Legal auch betreiben können. Wir könnten uns nie austauschen über so.
Wir sind sicherlich ein... Karl, ich bin jetzt mal ganz radikal. Ich bin hier an der Moderation und wir müssen jetzt gleich Pipi-Pause machen und Kaffeepause. Wir sind hier eine total spannende Bandbreite. Ja? Du kommst aus der Szene. Du hast totales Insiderwissen aus der Szene, auch den Jargon. Marijn, wir andere haben auch die andere... Nein, das ist als Lob gemeint. Ja? Und diese Menschen brauchen wir. Wir brauchen das Insiderwissen. Genauso wie das psychosoziale Wissen. Genauso wie das wie den pädagogischen Ansatz oder den psychosozialen Ansatz. Das ist Vernetzung. Das ist gelebte Vernetzung. Deshalb sitzen wir ja alle hier. Ben, Herausforderungen für Arbeitgeber und aber zugleich, wie können NGOs helfen?
Also ich würde mich da mal rein fast 100% anschließen. Es geht im Wesentlichen darum, eine engmaschige Begleitung zu gewährleisten, weil es ist eine völlig neue Welt, die sich für diese Frau auftut in dem Moment, wo sie in einen Job geht, wo sie 8,50 verdient versus 400 irgendwie und die das alles abgeben muss. Bei uns war es auch zum Beispiel so, unsere Dame, die hat immer ein Set Wechselklamotten dabei gehabt beim Obi, weil sollte sie irgendeinen Kollege oder irgendeinen Kunde zufällig berührt haben, musste sie sich sofort umziehen gehen. Das war einfach ein Zwang, das war abgesprochen auch mit der Psychologin. Wir wissen darüber Bescheid und es ist wichtig zu kommunizieren mit dem Arbeitgeber darüber, weil die NGOs sind diejenigen, die Betreuung liefern, die Nachsorge kennen und können. Und das sind die Organisationen, die Menschenhandel denken. Das heißt, sie sind sensibilisiert auf Gefahren und auf psychische Ausfälle, auch wie du es gerade geschildert hast. Und das ist wichtig, dass es da einen Gegenpol gibt. Weil vom Unternehmer kann ich es nicht verlangen. Der tut schon wirklich seins dazu bei, dass er da eine Plattform bietet, Geld investiert und da eine Möglichkeit bietet. Deswegen, das ganze andere muss von der NGO abgefangen werden.
Danke. Danke an das Panel. Und ich denke, es ist klar geworden mit unserem Abschnitt hier zwischen 14 und 16.20 Uhr, wo wir Integration angeguckt haben, wo wir die tolle Geschichte von Laura gehört haben. Und klar wurde, ja, Trauma- oder Menschenhandelsopfer sind nicht einfach easygoing Arbeitnehmer hinterher, wenn sie im Freien sind, sondern sie sind schwerst beeinträchtigt und das über Jahre hinweg. Und sie brauchen Assistenz, sie brauchen wirklich Lebensbegleitung und natürlich alle Hilfe, um in Arbeit und dann wieder in ein halbwegs normales Leben hineinzukommen. Ich danke euch. Ich danke Ihnen auch für die Geduld. Wir haben überzogen. Jetzt gibt es Biopause, Kaffeepause und bis 50? Bis 16.50 Uhr gibt es jetzt Pause. Stellwände sind unten. Kommentare, Anregungen, Ideen hinterlassen bitte. Und